Es war bereits eine ganze Weile nach Mitternacht, doch in der Zwillingsstadt Ankh-Morpork herrschte noch immer rege Betriebsamkeit. Mord hatte Scharfrücken für eine hektische Metropole gehalten, aber im Vergleich zu dem Durcheinander um ihn herum ging es in dem Dorf so geruhsam zu wie auf einem Friedhof. Immer wieder haben Dichter versucht, Ankh-Morpork zu beschreiben. Nicht einem einzigen von ihnen ist es gelungen. Vielleicht liegt es an der mitreißenden Vitalität jenes Ortes, oder daran, dass eine Stadt mit 1 Million Einwohnern und ohne einen einzigen Abwasserkanal das eher sensible Gemüt der Poesie zu sehr belastet. Nun, der Autor beschränkt sich an dieser Stelle auf folgende Vergleiche. Ankh-Morpork ist so voller Leben wie ein alter Käse an einem heißen Sommertag, so laut wie Flüche in einer Kirche, so sauber wie ein Schornstein, der seit mindestens 1 Jahrhundert nicht mehr gereinigt wurde, so kunterbunt wie ein dicker Bluterguss und so voller quirliger, geschäftiger und nervöser Aktivität wie ein Hundekadaver auf einem Haufen fleischfressender Ameisen. Überall gab es Tempel, deren Tore weit offen standen. Aus dem halbdunklen Inneren der Gebäude drangen Gongschläge, das Rasseln von Becken und, im Falle besonders konservativer, fundamentalistischer Religionen, die kurzen Schreie von Opfern. Hier und dort sah Mord Läden, deren sonderbare Waren bis auf die Straße reichten. Er bemerkte viele lächelnde junge Damen, die sich nur wenig Kleidung leisten konnten. Er bewunderte Jongleure, Feuerspeier und andere Leute, die sofortige Transzendenz versprachen. Tod wanderte ungerührt durch das Chaos. Mord hatte irgendwie damit gerechnet, dass der Knochenmann die Menge wie ungreifbarer Rauch durchdränge. Aber in dieser Hinsicht wurde er enttäuscht. Die schlichte Wahrheit lautete, wo auch immer sich Tod befand, die Leute wichen ihm aus. Auf Mord traf das nicht zu. In dem allgemeinen Gedränge bildete sich eine Gasse für seinen Lehrmeister, aber hinter dem Skelett schloss sie sich rechtzeitig genug, um ihn in Schwierigkeiten zu bringen. Anders ausgedrückt, man trat ihm auf die Füße, man stieß ihm Ellbogen in die Rippen, man versuchte ihm seltsam riechende Gewürze und sonderbar geformtes Gemüse zu verkaufen, und eine bereits recht betagte Dame behauptete mit kühner Verwegenheit, er sähe wie ein gut situierter junger Mann aus, der bestimmt nichts dagegen hätte, sich ein wenig zu vergnügen. Mord dankte ihr freundlich und meinte, ungeachtet aller Zweifel, er amüsiere sich bereits prächtig. Tod erreichte die Straßenecke und schnupperte. In der Nähe bewiesen einige Feuerspeier ihre Künste, und der flackernde Flammenschein spiegelte sich auf dem glatten Schädel des Knochenmanns wieder. Ein Betrunkener taumelte heran, wankte aus keinem unmittelbar ersichtlichen Grund beiseite, runzelte verwirrt die Stirn und setzte dann seinen komplizierten Zickzackkurs fort.
»Dies ist eine wahre Stadt, Junge«, sagte Tod. »Was hältst du davon?«
»Sie scheint recht groß zu sein«, erwiderte Mord unsicher. »Warum gefällt den Menschen eine derartige Enge? Ich meine, hier geht's zu wie in einem Bienenstock.«
Tod hob die beinernen Schultern.
»Ich fühle mich hier wohl«, sagte er. »Ankh-Morpork ist voller Leben.«
»Herr?«
»Ja?«
»Was ist ein Currygericht?« Das blaue Glühen in den leeren Augenhöhlen strahlte heller.
»Hast du jemals in einen 500 Grad heißen Eiswürfel gebissen?«
»Nein, Herr«,
antwortete Mord.
»Curry schmeckt so ähnlich.«
»Herr?«
»Ja?«
Mord schluckte.
»Entschuldige bitte, Herr, aber mein Vater sagte mir, ich solle Fragen stellen, wenn ich irgendetwas nicht verstehe.«
»Ein begrüßenswerter Rat«,
stellte Tod fest. Er ging durch eine Seitengasse und erneut teilte sich die Menge vor ihm, als bestünde sie aus entgegengesetzt geladenen Partikeln.
»Nun, Herr, mir ist da etwas aufgefallen. Man muss sich doch den Tatsachen stellen, nicht wahr? Und die besonderen Umstände, ich meine...«
»Heraus damit, Junge!«
»Wie bist du überhaupt in der Lage, Speisen zu dir zu nehmen?«
Tod blieb so plötzlich stehen, dass Mord gegen ihn stieß. Als der Lehrling zu sprechen begann, brachte ihn der Knochenmann mit einer brüsken Geste zum Schweigen. Er schien zu lauschen.
»Weißt du, Junge, Manchmal kann ich ziemlich böse werden,
sagte Tod mehr zu sich selbst. Er wirbelte um die eigene Achse, eilte mit langen Schritten und wehendem Kapuzenmantel davon. Die Gasse wand sich an dunklen Mauern und stillen schiefen Häusern entlang, war eigentlich kein Durchgang, sondern eher eine schmale Lücke zwischen den Gebäuden. Tod blieb an einer alten, wackligen Regentonne stehen, steckte den Arm hinein und holte einen kleinen, ziegelsteinbeschwerten Sack hervor. Mit der einen Hand zog er das Schwert. Im Halbdunkel tanzten blaue Funken über die Klinge und durchtrennte den Strick.
»Ja, manchmal gerate ich geradezu außer mir«,
sagte er, öffnete den Bündel und drehte ihn um. Mord beobachtete, wie ein kleines Pelzbündel herausglitt und auf dem Boden liegen blieb. Tod berührte es wie zärtlich mit weißen Fingern. Nach einigen Sekunden lösten sich graue Rauchfäden von den ertrunkenen Tieren und bildeten drei katzenförmige Wolken. Sie blähten sich auf und erzitterten ein wenig, als seien sie nicht ganz sicher, welche Gestalt sie annehmen sollten. Verwirrte Augen blinzelten und sahen Mord an. Als er versuchte, eines der Katzenphantome zu berühren, stieß er auf keinen Widerstand, spürte nur ein leichtes Prickeln.
»In meinem Job erlebt man die Leute nicht gerade in ihrer Bestform«, erklärte Tod.
Er hauchte eins der Tiere an und die winzige Wolke wehte fort. Ein leises, klagendes Miauen ertönte, wie aus weiter Ferne, klang durch ein ebenso langes wie imaginäres Blechrohr.
»Es sind Seelen, nicht wahr?« fragte Mord. »Wie sehen Menschen aus?«
»Das kommt ganz darauf an«, erwiderte Tod. »Es hängt von den individuellen morphogenetischen Feldern ab.«
Das Skelett seufzte. Mord verglich diesen Laut mit dem leisen Knistern eines Leichentuchs, fing die Wolkenkätzchen behutsam ein und verstaute sie irgendwo in seiner schwarzen Robe. Dann richtete er sich auf.
»Und jetzt?«
sagte er.
»Ich glaube, ich habe dich schon auf die Vorzüge von Curry hingewiesen.«
Im Currygarten an der Ecke Gottesstraße und Blutgasse waren fast alle Tische besetzt und die Gäste stammten ausschließlich aus der Crème der Gesellschaft. Zumindest handelte es sich um Leute, die ganz oben schwammen und daher die Bezeichnung Crème verdienten. Überall standen Duftbüsche, deren Knospen und Blüten es fast gelang, die allgemeinen Aromen der Stadt zu überlagern. Einen Geruch, der dem nasalen Äquivalent eines Nebelhorns gleichkam. Mord aß mit heißhungrigem Appetit, bezähmte seine Neugier und beobachtete nicht, was Tod mit den Speisen anstellte. Nun, zuerst war der Teller vor dem Knochenmann gefüllt und einige Minuten später glänzte er leer. Deutlicher Hinweis darauf, dass in der Zwischenzeit irgendetwas geschehen sein musste. Mord begann zu ahnen, dass solche Dinge nicht den üblichen Gewohnheiten Tods entsprachen. Vermutlich ging es ihm nur um das Wohlbefinden seines Lehrlings. Er verhielt sich wie ein in die Jahre gekommener Junggesellenonkel, der mit seinem Neffen Urlaub macht und ständig befürchtet, sich falsch zu verhalten und in ein erzieherisches Fettnäpfchen zu treten. Die anderen Gäste des Lokals schenkten ihnen kaum Beachtung, übersahen Tod selbst dann, als er sich zurücklehnte und eine hübsch verzierte Pfeife anzündete. Unter gewöhnlichen Umständen fällt es niemandem besonders leicht, unbeeindruckt zu bleiben, wenn Rauch aus leeren Augenhöhlen quillt. Doch in diesem Zusammenhang offenbarten die Anwesenden eine erstaunliche Standfestigkeit.
»Ist es Magie?« fragte Mord.
»Was glaubst du, Junge?«
erwiderte Tod.
»Bin ich wirklich hier?«
»Ja«,
sagte Mord langsam.
»Ich habe die Leute beobachtet. Sie sehen dich an, aber sie erkennen dich nicht. Glaube ich jedenfalls. Du beeinflusst sie irgendwie.«
Tod schüttelte den Kopf.
»Sie bringen es von ganz allein fertig«,
entgegnete er.
»Magie spielt dabei keine Rolle. Die Leute sehen mich nicht, weil sie mich nicht sehen wollen. Bis ihre Zeit abgelaufen ist. Zauberer erkennen mich auf den ersten Blick, ebenso Katzen. aber für den durchschnittlichen Menschen bleibe ich unsichtbar.«
Er blies einen Rauchring an die Decke.
»Seltsam, nicht wahr?«
Mord drehte den Kopf. Der Ring aus blauem Rauch schwebte unter dem Vordach hervor und trieb in Richtung Fluss.
»Ich sehe dich«,
sagte er.
»Das ist etwas anderes.«
Der klatschianische Kellner trat heran und legte die Rechnung vor Tod auf den Tisch. Der Mann war untersetzt und braunhaarig, und seine Frisur erinnerte an eine auseinandergeplatzte Kokosnuss. Verwirrungsfalten bildeten tiefe Täler in dem runden Gesicht, als ihm Tod freundlich zunickte. Der Kellner schüttelte den Kopf wie jemand, der sich von Seife in den Ohren zu befreien versucht, seufzte und ging fort. Tod griff unter seinen Umhang und holte einen großen Lederbeutel mit Kupfermünzen hervor. Die meisten von ihnen trugen eine blau-grüne Patina hohen Alters. Der Knochenmann beäugte die Rechnung skeptisch und legte 10 kleine Metallscheiben auf den Tisch.
»Komm«, sagte er und stand auf. »Wir müssen los.«